Entwicklung ist ein lang diskutierter Begriff und heiß umkämpft, vor allem wenn es um Entwicklungspolitik und Zusammenarbeit geht. Und auch darum, was es bedeutet und wie es für einen größtmöglichen Teil der Weltbevölkerung umgesetzt bzw. verwirklicht werden kann. Debatten daran entzünden sich oft um die Höhe der finanziellen Mittel für Entwicklungszusammenarbeitsprojekte. Die Post-Development-Kritik formuliert allerdings grundlegende Probleme des Begriffs Entwicklung. Sie kritisiert den Entwicklungsdiskurs und die damit einhergehende Vorstellung von Entwicklungspolitik. Wir haben Aram Siai von der Universität Hamburg gefragt, was die Kritik des Post-Developments beinhaltet.
Das Konzept beinhaltet, wie der Name schon andeutet, eine distanzierte Position zum Konzept und zur Praxis der Entwicklung. Also Post-Development heißt, wie der Name schon sagt, vertreten die Leute die These, das Zeitalter der Entwicklung ist vorbei und man sollte endlich anfangen, sich von diesem Konzept zu lösen und über Alternativen nachdenken. Das beinhaltet halt eben eine fundamentale Kritik, das heißt, die Leute wollen jetzt keine bessere Entwicklungszusammenarbeit oder das Entwicklungskonzept eben verbessern durch eine alternative oder sozialere oder menschlichere Entwicklung, sondern sie formulieren da eine ganz grundsätzliche Kritik. Und die grundsätzliche Kritik bezieht sich halt eben auch nicht nur auf die Entwicklungszusammenarbeit, sondern auf generell Versuche, das westliche Gesellschaftsmodell zu verallgemeinern. Generell sagt aber auch der Post-Development-Ansatz, aber es ist von vornherein eine schlechte Idee gewesen. Und die schlechte Idee ist es deswegen gewesen, weil es halt eben ein eurozentrisches Konzept ist, dieses Entwicklungskonzept, das davon ausgeht, wir sind schon entwickelt hier im Norden und die im Süden, die sind weniger entwickelt, unterentwickelt. Also andere Gesellschaften werden nicht als andere Gesellschaft mit möglicherweise kulturell unterschiedlichen Vorstellungen einer guten Gesellschaft gesehen, sondern als defizitäre Version der richtigen Gesellschaft, nämlich des Westens. Da wird halt eben ein universeller Standard angelegt, von dem die Post-Development-Leute sagen, der ist eurozentrisch, der geht darüber hinweg, dass es unterschiedliche Vorstellungen eines guten Lebens gibt und dass die industrialisierte Gesellschaft mit all dem, was auch an negativen Seiten daran hängt, von Umweltzerstörung bis zu Isolation und Ausbeutung, was auch immer, dass das eben nicht unbedingt für alle Menschen auf der Welt das tolle, erstrebenswerte Vorbild ist. In diesem Zusammenhang hat halt die Post-Development-Kritik auch gesagt, es ist nicht nur eine schlechte Idee, sondern das Konzept ist in der Praxis auch einfach gescheitert, weil das Entwicklungsversprechen, nämlich ihr werdet in einigen Jahrzehnten auch eben entwickelt sein, also einen vergleichbaren materiellen Lebensstandard haben, das hat sich offensichtlich nicht bewahrheitet, sondern die Kluft zwischen Arm und Reich ist gerade in diesen Entwicklungsdekaden immer größer geworden. Natürlich ist es richtig, dass in absoluten Zahlen deutliche Fortschritte in entsprechenden Indikatoren, Kindersterblichkeit, Lebenserwartung in den meisten Ländern nachzuweisen ist. Dennoch ist die Kluft, also die relativen Zahlen, die ist tatsächlich immer größer geworden zwischen Arm und Reich, zwischen Nord und Süd, wobei man natürlich hinzufügen muss, dass sich da halt eben auch immer Enklaven gebildet haben. Dass es natürlich halt eben auch Südkorea, Taiwan, Singapur, Länder gibt, bei denen dieser Entwicklungsprozess tatsächlich funktioniert hat, aber halt eben die kleine Minderheit und die große Mehrheit hat in diesem Zusammenhang es nicht geschafft, da diese Kluft zu überbrücken. Und das, so die Post-Development-Vertreterin, ist auch schlechterdings unmöglich. Also Entwicklung wird nie für alle möglich sein, im Sinne einer Verallgemeinerung des westlichen Gesellschaftsmodells, schon allein wegen der ökologischen Gründe, die das ins Reich der Unmöglichkeit verweisen. Generell zu dieser Post-Development-Kritik, die ist in der wissenschaftlichen Debatte oftmals stark kritisiert worden, und zwar dahingehend, dass sie viel zu pauschal argumentiert und dass es doch innerhalb der Entwicklungspolitik doch ein breites Spektrum gibt an Organisationen und Akteuren und dass es doch mittlerweile auch Lernprozesse innerhalb der Entwicklungszusammenarbeit gegeben hat. Das ist auch alles eine durchaus berechtigte Kritik, nur die zentralen Punkte, also die fundamentale Kritik, die die Post-Development-Schule geäußert hat, nämlich das Konzept der Entwicklung ist eurozentrisch und die Praxis der Entwicklung ist oftmals, hat eine autoritäre Komponente dahingehend, dass irgendwo jemand festlegt, das und das ist eine positive gesellschaftliche Veränderung, das und das ist Entwicklung. Diese beiden zentralen Punkte sind in der Kritik eigentlich nie zurückgewiesen worden. Das heißt, obwohl die Post-Development-Kritik eben sehr heftig angegriffen worden ist, sind ihre Hauptargumente stillschweigend akzeptiert worden, weil sie schwer von der Hand zu weisen sind.
Gibt es irgendwelche Begriffe, Kritiken oder Diskurse, die dann von dieser berechtigten Kritik des Post-Development-Ansatzes in den Entwicklungsdiskurs, in die Entwicklungspolitik und Zusammenarbeit überhaupt aufgenommen wurden?
Die grundlegende Kritik, also die im Endeffekt darauf hinausläuft, okay, wir brauchen einfach keine Entwicklungszusammenarbeit mehr, das ist alles Quatsch, die ist natürlich in dieser Form nicht integrierbar für eine Institution, die sich genau diesem Projekt der Entwicklung verschrieben hat, wie die Weltbank oder wie auch die entsprechenden Ministerien in Europa. Was natürlich integriert werden kann, und das ist in der Vergangenheit auch schon durchaus geschehen, sind halt eben leicht verdaulichere Brocken. Also Ansätze, die auch bereits in den 70er Jahren als Kritik formuliert worden sind an der Entwicklungspolitik, die sind in der Zwischenzeit natürlich auch schon längst in den entsprechenden Entwicklungsinstitutionen angekommen. Zwei Beispiele: Nachhaltigkeit und Partizipation. Nachhaltigkeit hieß früher noch anders, aber selbst bei diesen Beispielen lässt sich meines Erachtens sehr deutlich nachzeichnen, dass das zu Inkohärenzen im Entwicklungsdiskurs führt. Also dass eben diese Konzepte zwar integriert werden, aber das zu Widersprüchen führt auch in der Praxis. Mit dem ökologischen Konzept der Nachhaltigkeit ist eine Kritik formuliert worden, die sagt, letzten Endes müssen wir halt eben auch ökologische Faktoren mit einbeziehen. Wir müssen auf die Erhaltung der Umwelt achten, schon im Interesse einer Nachhaltigkeit, schon im Interesse dessen, dass wir das halt eben auch über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten wollen. Aus dieser Perspektive ist es konsequenterweise eigentlich nicht mehr möglich, von den Industrieländern als den entwickelten Ländern zu sprechen, weil die natürlich aus ökologischer Perspektive krasse Fehlentwicklungen darstellen. Modelle, die man tunlichst vermeiden und nicht nachahmen sollte. Diese Konsequenz wird allerdings von den wenigsten tatsächlich auch praktiziert. Es gab halt eben Ansätze in diesem Bereich, also wenn wir von der Nachhaltigkeit sprechen, dann ist das natürlich auch ein weites Spektrum von einem Business Council for Sustainable Development über diverse Umweltministerien bis hin zur immer noch existierenden Umweltbewegung. Das kann man natürlich schwer über einen Kamm scheren. Aber in diesem Zusammenhang ist schon deutlich geworden, dass die Integration dieser ökologischen Kritik in den Entwicklungsdiskurs ja zu gewissen Widersprüchen führt. Weil dann müsste eine solche nachhaltige Entwicklung in erster Linie natürlich auch im Norden ansetzen. Zum zweiten Stichwort der Partizipation. Da ist schon in den 70er Jahren auch eine Kritik formuliert worden, die gesagt hat, das ist eine ganz schön autoritäre Sache, dass da eben die Experten aus dem Norden sagen sollen, wo es lang geht, oder auch die Ministerien und Geldgeber im Norden den Kurs bestimmen. Das müsste doch eigentlich eben viel selbstbestimmter ablaufen. Stichwort Self-Reliance und dieses Stichwort der Self-Reliance oder auch das der Empowerment, das ist eben bereits in die Entwicklungsinstitutionen integriert worden über Ansätze partizipativer Entwicklung. Das hat dazu geführt, dass innerhalb des Entwicklungsdiskurses heute auch eben ein gewisses Bewusstsein für diese autoritäre Komponente im Entwicklungsdiskurs durchaus vorhanden ist und dass deswegen versucht wird, das zu umgehen, indem man sagt, ja, Entwicklung, das ist ja im Endeffekt nur ein Prozess der Erweiterung von Möglichkeiten, der Erweiterung von Chancen, und wie das konkret aussieht, das müssen die Leute natürlich selber entscheiden. Da sagen die Leute in Entwicklungsinstitutionen heute auch mittlerweile, nein, wir wollen natürlich nicht vorschreiben, wie Entwicklung aussieht. Aber die Praxis der Entwicklungszusammenarbeit und auch die Praxis entwicklungspolitischer Prozesse in der Weltwirtschaft, worauf ich gleich noch kommen werde, Stichwort PRSP, läuft genau darauf hinaus. Also, dass es eben immer noch der Job ist, der Geldgeber zu sagen, so und so geht's lang. Das wird dann natürlich begründet, ja, wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung gegenüber unseren Steuerzahlen und können nicht einfach den Leuten im Süden das Geld geben, ohne zu kontrollieren, was da gemacht wird. Wir müssen das schon noch kontrollieren. Und in der Praxis sieht es dann so aus, dass wir jetzt beispielsweise bei Weltbank und IWF die sogenannten Poverty Reduction Strategy Papers haben, die Armutsstrategiepapiere, die die ja viel gescholtenen und zu Recht kritisierten Strukturanpassungsprogramme ersetzen sollen, wo gesagt wird, das Ganze muss jetzt partizipativ ablaufen. Die Leute vor Ort sollen selber entscheiden, wie jetzt eben die Armut bekämpft werden soll, weil die wissen das nämlich selber am besten. Das ist eine richtige Beobachtung. Nur läuft es dann so ab, dass die Weltbank dann letztendlich doch wieder den Finger drauf hat, dass doch wieder kontrollieren will, was die Regierungen da unter Partizipation der Zivilgesellschaft an Armutsstrategiepapieren ausarbeiten, um dann sagen zu können, ja, das ist ein sinnvolles Strategiepapier, deswegen kriegt er jetzt hier diesen konzessionären Kredit oder halt nicht. Und da sind die Regierungen natürlich so schlau, dass sie ganz genau wissen, was die Weltbank hören will, was die Weltbank halt eben für eine sinnvolle Armutsbekämpfungsstrategie hält und was nicht. Und dann dafür auch sorgen, dass in den Armutsstrategiepapieren auch genau die Sachen drinsteht, die die Weltbank hören will und nicht eben unbedingt das, was manche kritische Zivilgesellschaftsorganisationen oder Graswurzelorganisationen dort gerne hineinschreiben würden, was diese Organisationen für sinnvolle Armutsbekämpfungsstrategien halten. Und das heißt, wir haben im Moment die Situation, wir haben jetzt eine partizipative Armutsbekämpfung, wo eben das Label draufsteht, wo auch eben Konsultationen der Zivilgesellschaft stattfinden, nur dass sich inhaltlich tatsächlich nicht allzu viel geändert hat, weil die grundlegenden Parameter, die Weltbank gibt das Geld und die Weltbank kontrolliert, was drinsteht, im Endeffekt gleich geblieben sind. An den Machtbeziehungen innerhalb der Entwicklungszusammenarbeit hat sich da nichts geändert.